Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 4 unter 40. Bei mir sitzt gerade Lana Wittig gegenüber. Lana, schön, dass du da bist. Ich will gar nicht so viel erzählen und würde dich gerne einladen, dich einmal kurz vorzustellen.
Ja, hallo Tobias, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Lana, ich bin 37 Jahre alt, bin Berlinerin und lebe mit meinem Partner und meinem einjährigen Sohn und meinem fast 15-jährigen Dackel in Kreuzberg. Und ich bin die Geschäftsführerin von Edition F. Das ist ein Medienunternehmen mit feministischem Background. In meiner Freizeit gucke ich gerne Trash-TV.
Cool. Was für Trash-TV wäre meine erste Frage?
Also ich finde ja, da gibt es so eine Skala, die geht ziemlich weit nach unten, wenn man so möchte. Ich bewege mich so im mittleren Raum. Ich mag total gerne so Einrichtungs-Makeover-Shows. Da kann ich wirklich total bei entspannen, wenn ich mir angucke, wie die Wohnzimmer von irgendwelchen Leuten in Louisiana, USA umgestaltet werden. Aber ich mag auch gerne Dating-Shows und ich kann auch gerne noch einen Tipp mitgeben, weil die wirklich schönste Dating-Reality-TV-Sendung, die ich kenne, ist Liebe im Spektrum. Und da werden Menschen, die auf dem Spektrum sind, miteinander verkuppelt. Und die ist wirklich extrem schön und sehr unterhaltsam.
Nehmen wir schon mal gleich gerne mit. Nein, wir nehmen ja den Podcast auf, jetzt gerade Mitte August. Wir wollen über Macht heute sprechen. Du hast gesagt, du bist Geschäftsführerin von Edition F. Jetzt habt ihr letzte Woche auf LinkedIn und auch auf anderen Kanälen eine Bombe platzen lassen. Und zwar musstest du als Geschäftsführerin Insolvenz anmelden. Ist es gerade ein Moment, wo du dich machtlos fühlst?
Ah, das ist eine gute Frage. Ja, teilweise schon. Aber ich muss sagen, eher eigentlich bevor wir mit der Nachricht rausgegangen sind und bevor ich diesen Antrag gestellt habe auf vorläufige Insolvenz, weil in den Wochen, die so darauf zuliefen, musste ich mit ansehen, mehr oder weniger, wie uns halt ganz viel weggebrochen ist. Also die Insolvenz oder jetzt der Antrag auf die vorläufige Insolvenz sind ja eigentlich darin begründet, dass wir einmal im Jahr eine recht große Konferenz auf die Beine stellen, den Female Future Force Day. In diesem Jahr sind uns einfach nach und nach die Sponsoring-Partner weggefallen und der Ticketverkauf lief auch sehr schleppend an, anders als in den Jahren davor, wo das ein sehr erfolgreiches Format für uns war. Und daneben gab es dann irgendwie dem Gegenüberstand dann die Situation, dass einfach Eventproduktionen sehr viel teurer geworden sind in den letzten Jahren durch Corona, aber jetzt auch durch die neue wirtschaftlich angespannte Lage. Also mehr Kosten, weniger Einnahmen. Das war schon oft so ein Moment, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt, wenn da eine Absage von einem Sponsoring-Partner reinkam, mit dem man monatelang gesprochen hat, auch schon sehr inhaltlich war, wo wir eigentlich so dachten, okay, das haben wir die letzten Jahre mit denen auch schon gemacht und so, die haben Bock drauf, dabei zu sein. Und dann kriegt man eine E-Mail und liest so, ja, und der dritte Absatz ist dann so, leider können wir dieses Jahr nicht dabei sein. Und da ist dann schon immer so ein Gefühl von, da rutscht einem kurz so das Herz in die Hose. Und mit jedem Mal denke ich so, okay, jetzt, okay, die 30.000 Euro fehlen, okay, wie gleichen wir das wieder aus? Und je mehr so Absagen reinkommen, desto machtloser habe ich mich vielleicht auch gefühlt in der Tat. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich selber nicht so benannt, aber wo du gerade fragst, klar geht es damit auch einher. Aber ich habe so das Gefühl, auch wenn dieser Antrag auf vorläufige Insolvenz natürlich auch irgendwie ein großes Gefühl von Scheitern ist und irgendwie extrem negativ auch sich so negativ besetzt ist, gibt es mir trotzdem so ein bisschen die Macht zurück, weil ich wieder Sachen in der Hand habe. Ich kann jetzt irgendwie aktiv damit umgehen. Ich muss jetzt nicht warten, bis jemand von außen ja oder nein sagt. Ja, also ja, wir geben euch Geld oder nein, wir geben euch kein Geld. Die Situation kommt dann jetzt bald, wenn wir über mögliche Verkaufsszenarios sprechen oder so. Aber erstmal ist es so, dass ich jetzt so einen gewissen Handlungsspielraum wieder habe, dadurch, dass wir eigentlich gerade so auf Null gesetzt werden durch dieses Insolvenzprozedere. Und ich glaube, damit einhergeht auch, dass ich mich nicht mehr ganz so machtlos fühle, ja.
Wenn du hast jetzt davon gesprochen, wie das zu der Insolvenz kam. Ich selber habe zum Glück noch keine Insolvenz erlebt. Ich glaube, das wünscht man auch keinem.
Kann ich nicht empfehlen.
Genau. Wenn du das mit uns teilen willst, wie geht denn das jetzt weiter für euch? Also wie kann es denn wieder machtvoll werden? Weil Insolvenz heißt ja nicht, das Licht ist aus und keiner ist mehr da und der Laden ist zu, sondern es ist doch jetzt schon noch eine Chance, dass es auch weitergeht, ne?
Es gibt auf jeden Fall eine Chance. Also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie sich das Ganze entwickeln kann. Jetzt gerade ist es so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Also wir haben uns ja entschlossen, diese Meldung recht öffentlich rauszugeben. Die Eventabsage mussten wir eh öffentlich machen, aber auch diesen Insolvenzantrag recht öffentlich zu verkünden. Einfach weil wir natürlich über die Jahre, die Edition F existiert, auch eine sehr große Community aufgebaut haben und eigentlich auch immer sehr transparent mit der Community waren und damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen haben wir uns auch diesmal entschlossen, das sehr transparent zu spielen und wirklich offenzulegen, was das Problem ist. Und da habe ich ja dann so ein Video zu aufgenommen. Das heißt für mich persönlich auch irgendwie, mein Gesicht klebt so ein bisschen auf dieser Insolvenznachricht. Das fand ich, also klar, ne, ich bin Geschäftsführerin, ich musste auch die Verantwortung tragen, das ist mir total bewusst. Für mich persönlich ist es natürlich trotzdem so, dass da auch ein bisschen Herzflattern mit einhergegangen ist erstmal. Aber was daraus entstanden ist, ist eigentlich, dass wir zum einen sehr viel wertschätzendes Feedback gekriegt haben für unsere Arbeit der letzten Jahre aus der Community, zum anderen sehr viele Hilfsangebote, was super schön ist, einfach zu sehen, so wie dieses Netzwerk auch funktioniert und dass das wirklich was ist, was wir aufgebaut haben, wo Leute sich gegenseitig unterstützen wollen, was wir ja wirklich immer versucht haben, genau das zu erreichen. Und zum anderen haben sich auch einige Kaufinteressenten gemeldet. Und jetzt ist eigentlich die Frage, werden wir es in den nächsten Wochen schaffen, ein Szenario zu bauen, wo Edition F als Unternehmen, im besten Fall als ganzes Unternehmen, von jemand anderem gekauft wird und wieder sozusagen Geld reingeschossen wird, sodass wir mit der Arbeit weitermachen können. Es gäbe auch die Möglichkeit, dass nur Teile von Edition F gekauft werden. Also es gibt verschiedene Interessenten. Manche sind dann zum Beispiel aus dem klassischen Verlagsgeschäft, die haben dann mehr Interesse am Magazin, was wir machen. Es gibt welche aus dem Eventbereich, die dann mehr Interesse haben an der Eventmarke Female Future Force Day. Ich fände es natürlich am schönsten, wenn wir ein neues Zuhause fänden für alles, was wir tun. Aber das ist sozusagen, das sind so die Wege, die wir jetzt haben, bevor die Insolvenz offiziell eröffnet wird. Wir sind ja jetzt in so einer Art Prüfstadium eigentlich, ob man die Insolvenz noch abwenden kann. Wenn das alles nicht klappt in den nächsten Wochen, dann wird die Insolvenz eröffnet und auch danach gibt es in der Tat noch Möglichkeiten, die Firma weiter zu verkaufen aus der Insolvenz heraus. Ich fände es natürlich schön, wenn man das Ganze abwenden könnte, einfach weil es natürlich fürs Team von Edition F auch so ist, ist ja auch klar. Wir sind alle ziemlich in der Schwebe gerade. Wie geht das Ganze weiter? Wir haben gar keine Planbarkeit so über diese 6 bis, sage ich mal, 12 Wochen hinaus, die wir jetzt haben, bevor das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Und darüber verliert man natürlich auch Leute. Also jetzt gerade ist der Teamzusammenhalt noch total stark, aber das ist am Ende auch wenn es ein sinnvoller Job ist, aber es ist auch nur ein Job und da stehen Familien hinter teilweise, da stehen natürlich Verbindlichkeiten hinter, alle müssen ihre Miete zahlen und so eine Unsicherheit zu haben, wie geht's eigentlich weiter, ist natürlich auch Stress für Menschen. Und ich glaube, dass wenn wir ein Kaufszenario auf die Beine stellen wollen, dann sind auch potenzielle Käufer natürlich, tun sehr gut daran, zu versuchen, die Leute zu halten, weil das ist eigentlich, was Edition F ausmacht. Das ist eine starke Marke, aber die ist nicht mehr so viel wert, wenn die Köpfe dahinter fehlen. Dann kaufst du eigentlich eine leere Hülle. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir auch möglichst schnell da in eine Aktion kommen können.
Danke dir, dass du da so einen tiefen Einblick uns gibst. Ich hatte dich ja angefragt, bevor die ganze Insolvenz von euch veröffentlicht wurde, weil ich auch dachte, in dir habe ich eine spannende Gesprächspartnerin gefunden zum Thema Diversity und auch Feminismus, dass da vielleicht so ein guter Blick auf das Thema Macht nochmal geworfen werden kann.
Darüber kann ich auch reden.
Und da kommen wir jetzt auch gerne zu. Ich glaube, ich möchte dich da auch nicht mehr quälen, die Insolvenz hier noch in der Tiefe weiter zu erklären. Klingt mega spannend, alle Daumen gedrückt für euch, dass es da auch weitergeht, weil auch in meiner Community habe ich verschiedene Feedbacks bekommen, die auch gesagt haben, so Mensch, hast du es mitbekommen? Und also ihr habt auf jeden Fall eine Strahlkraft. Hoffen wir, dass sie stark leuchtet, auch in den nächsten Wochen und da größer wird. Lass uns zu dem Punkt Macht kommen. Mit einer ganz einfachen Frage zu Beginn. Wie definierst du denn für dich selber Macht? Was ist Macht für dich?
Ich finde die Frage überhaupt nicht simpel, ehrlich gesagt. Ich finde die ganz schwierig, um mal so ein Feedback zu geben. Aber ich würde sagen, Macht ist für mich vor allem die Möglichkeit, Dinge zu bewegen. Also letztendlich den Zugang zu haben, die Ressourcen zu haben und am Ende auch die Reichweite zu haben, Dinge zu ändern, ob es nun zum Negativen oder zum Positiven ist, aber erstmal eine Bewegung reinzukriegen.
In der Tat war die Frage kurz gestellt und daher dachte ich mir so, das ist ein einfacher Einstieg, aber du hast schon recht, da steht viel Tiefe dahinter.
Ich habe aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht, ich habe gar nicht mehr geguckt, was die Definition wirklich ist. Was ist die, weißt du, was die Definition von Macht ist?
Es gibt, glaube ich, wenn du anfängst danach zu googeln, die verschiedensten Antworten. Ich habe selber danach nicht genau gegoogelt. Wenn du mich persönlich fragst, was mein Standpunkt ist, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, war es, dass ich mich auch gefragt habe, ist Macht immer automatisch vorhanden, wenn Personen aufeinandertreffen? Also haben wir nicht immer, wenn Menschen aufeinandertreffen, automatisch auch gleich in sozialen Beziehungen immer ein Machtverhältnis mit drin? Und ich würde es persönlich bejahen.
Ja, wahrscheinlich. Darüber denke ich öfter mal nach, wenn es um Hierarchien geht, so im Arbeitskontext. Weil gerade in dem so Medienbereich jetzt oder in Anführungsstrichen moderneren Arbeitsumfeldern wird ja immer gerne die flache Hierarchie beworben oder die Hierarchielosigkeit. Und in der Wirklichkeit gibt es die ja sehr, sehr selten nur. Und ich frage mich da in der Tat auch immer, gibt es die überhaupt? Ja, also klar kann man Strukturen in der Arbeitswelt so aufstellen, dass es erstmal positionsbedingt jetzt niemanden gibt, der das Sagen hat oder so. Aber ich glaube schon, dass ich alleine auch durch verschiedene Charaktere, durch verschiedene Erfahrungshorizonte etc. immer irgendwie auch automatisch eine Art Hierarchie ergibt, ob man die jetzt anerkennt oder nicht.
Da stimme ich dir zu. Also das habe ich auch bei uns erlebt, dass es zum einen davon auch abhängt, wie extrovertiert, introvertiert sind Leute. Also wer spricht am meisten oder hat den größten Redeanteil. Das kann es mit beeinflussen. Was ich auch bei uns gemerkt habe, wir haben ja bei uns rollenbasiertes Arbeiten. Und dass es natürlich neuen Mitarbeitenden doch ziemlich schwer fällt, erstmal reinzukommen. Also wenn ich neu bin und auf einmal habe ich in dem Projekt diese Rolle inne und muss vielleicht jemandem auch Parole bieten, mache ich es vielleicht zu Beginn nicht, weil der ist schon 5 Jahre hier. Ich gucke erstmal, was hier passiert und lasse den erstmal laufen. Und dann hinten raus kommt aber raus, ja, eigentlich wäre es deine Rolle gewesen. Also auch hier eigentlich ist es eine hohe Anforderung zu sagen, wir machen New Work und du bist selber für dich verantwortlich, du bist auch selber für andere am besten ab dem ersten Tag verantwortlich. Klar werden auch bei uns alle eingearbeitet, aber selbstbestimmt zu arbeiten heißt für mich auch sehr viel selbstreflektiert arbeiten zu können und im Endeffekt ja vielleicht sogar in einem Idealfall in einer Welt gearbeitet zu haben, die die alte Welt war, um zu verstehen, warum die neue Welt jetzt auch besser ist. Aber wenn ich nur in der neuen Welt groß werde, was ja jetzt auch schon die Generation eigentlich im Idealfall schaffen kann, ist es für die großartig, aber sich darin zurechtzufinden. An so einem einfachen Beispiel, ich studiere halt die ganze Zeit, bekomme einen Stundenplan vorgesetzt, komme in eine Agentur, wo freie Zeiteinteilung, flexibles Arbeiten, du entscheidest selber, wann du arbeitest und sich selber den Tag in Zeit einzuteilen und zu arbeiten, ist selbst für mich jedes Mal wieder total herausfordernd. Und ich erwische mich, dass es nicht immer strukturiert und optimal abläuft. Und wenn dann jemand aus dem System rauskommt, wo es ihm immer gesagt wurde und auf einmal ist er jetzt in der Agentur und kann alles selber entscheiden, braucht er auf jeden Fall sehr viel Unterstützung und muss mit an die Hand genommen werden.
Total. Also das haben wir natürlich, glaube ich, wie viele andere sehr stark gemerkt mit dem Einbruch von Corona, wo wir einfach gezwungen waren, als Unternehmen nochmal ganz anders flexibel zu arbeiten, was ja auch viele Vorteile hatte dann im Weiteren. Aber da haben wir halt eigentlich gemerkt, wie schwierig das auch sein kann, Flexibilität zu erschaffen für ganz viele unterschiedliche Menschen. Weil Flexibilität gar nicht für alle was total Befreiendes ist, sondern für viele auch erstmal eine gewisse Unsicherheit hervorgerufen hat. Und da musste man sehr schnell lernen, wie man unterschiedliche Menschen in neuen Bedingungen eigentlich auch so auffängt. Ich glaube, inzwischen haben wir es ganz gut hingekriegt, aber es sind jetzt auch 2,5 Jahre, ne? Das ist auch eine lange Zeit. Und ich merke trotzdem immer noch manchmal, wenn Leute von anderen Unternehmen zu uns kommen, dass es einfach, wenn man halt letztendlich in einer gewissen, du sagtest gerade alten Welt, ja alten Arbeitswelt sozialisiert ist, wie ich es ja auch bin, dann dauert es einfach eine Weile auch im Kopf, diese Schranken loszulassen. Und es ist ja in der Tat auch, weil du fragtest gerade, du sagst ja gerade, wir sprechen auch über Diversität, über Frauen, Männer, Verhältnisse in der Arbeit etc. Diese Hierarchiegeschichte ist natürlich auch was, was super genderabhängig ist. Und wo man halt, ich weiß nicht, wie es in deiner Erfahrung ist, aber wo man auf jeden Fall merkt, dass Männer natürlich sehr viel mehr, also wenn wir jetzt in binären Geschlechterrollen denken, aber ich spreche jetzt einfach mal der Einfachheit halber von Männern und Frauen, dass Männer natürlich sehr viel mehr dahin erzogen wurden, laut zu sein, irgendwie eine Alpha-Rolle einzunehmen und Frauen sehr viel mehr dahin erzogen wurden, über Jahre erstmal zurückzustehen. Und daran halt auch hängt ganz viel, wie werden die unterschiedlichen Geschlechter dann wahrgenommen. Also was Männern unter Umständen als sehr positiv zugeschrieben wird, als Verhalten, wird Frauen halt dann eher negativ zugeschrieben. Wenn du als Mann irgendwie Leute unterbrichst oder deine Meinung sagst, deine Rolle, so deine Rolle im Raum behauptest in Meetings, dann bist du erstmal ein Leader-Typ. Frauen werden dann aber als sehr unsympathisch wahrgenommen. Da gibt es total viele Studien zu. Das ist natürlich was auch über Jahrzehnte gelernt wurde, was wir alle als Bias auch so im Hinterkopf haben, ob wir wollen oder nicht, womit man sich auch echt beschäftigen muss, um solche Sachen loszuwerden. Also man muss sich halt selbst wirklich aktiv hinterfragen und seine Denkmuster hinterfragen, um sowas dann irgendwie aus dem Kopf zu verlieren. Ich weiß gar nicht, ob das so möglich ist, solche Vorurteile komplett loszulassen, aber man kann auf jeden Fall bewusster damit umgehen.
Ich glaube, genau dieses bewusste Umgehen ist, glaube ich, die große Herausforderung. Also in dem Moment auch zu verstehen, dass das Verhalten gerade irgendwie anerzogen ist oder dass die Interpretation des Verhaltens, was ich gerade gesehen habe, auch einmal verschieden ausfällt, nur aufgrund des Geschlechtes. Ja. Das ist die große Herausforderung. Und da hilft es mir total, am Ende auch in den Austausch zu gehen. Also auch dann nach so einem Meeting oder nach einem Gespräch, was man hatte, das nochmal gemeinsam auszuwerten und zu sagen, guck mal hier, kannst du vielleicht was dazulernen, beim nächsten Mal ist es in die Richtung besser, guck da vielleicht mal genau drauf. Es ist ja eh total spannend, also mal aus Männersicht oder aus meiner Sicht, ich bin ja auch Vater von zwei Kids und das ist ja, also was ich gerade wahrnehme, ist ja eine wahnsinnige Positivierung der Vaterrolle oder der Väterrolle generell. Also vor zwei Generationen haben die Väter arbeiten, vielleicht noch sehr handwerklich auch aktiv arbeiten und die ganze Care-Arbeit lag halt bei der Frau zu Hause und die Vater-Sohn, Vater-Tochter-Beziehung war in vielen Fällen vielleicht nicht so stark ausgeprägt, wie sie heute ist, wo es auf jeden Fall darum geht, zwei Monate Elternzeit in Deutschland zu nehmen, ist ja fast schon zu wenig, also im besten Fall wird sie es aufgeteilt. Zum einen gibt es so einen Erwartungsdruck, ne, der Vater von heute, was da alles dasteht und zum anderen haben wir ja auch Riesenmöglichkeiten aufgrund dessen, dass beide Geschlechter, wenn wir bei binär bleiben, voll arbeiten gehen können, sich dort auch ihren Zielen und ihren Ideen und Visionen nachgehen können. Es immer weniger diese Stoßrichtung gibt, dass nur die Frau die Care-Arbeit machen muss. Ich glaube, es ist immer noch sehr stark verankert. Aber die Möglichkeit besteht schon, dass Väter da viel aktiver werden können. Was ich nur erstaunlich finde, ist, wenn ich mir auch LinkedIn anschaue, wenn der Vater sein Kind zur Arbeit mitbringt, ist dieser Post unfassbar hoch bewertet und alle sagen so, yeah, toll, was für... Und ich denke mir so, ja, was... Also gab es doch immer schon, ich war auch als Kind mit meiner Mama, ich bin alleinerziehend groß geworden, musste ich in den Ferien, da war ich auch mit auf Arbeit und gut, da gab es noch kein LinkedIn, aber die Freundenstürme waren da weniger da, es war einfach so, ja ist okay, dann musst du halt hier einen Tag spielen und weiter geht's. Also wir messen auf jeden Fall mit zweierlei Maß ganz oft in den Dingen und man muss sich dessen aber am Ende bewusst machen, weil ich glaube die Freude ist erstmal da, dass endlich Väter ihre Rolle auch jetzt hier annehmen. Thema auch Macht bei Eltern in der Erziehung, dass es da auch eine Umverteilung vielleicht gibt. Und gleichzeitig aber auch schauen, jetzt bleibt mal alle auf dem Boden der Tatsachen. Und wenn ihr das schon feiert, dann guckt, dass ihr es auch für beide Geschlechter gleich feiern könnt.
Ich glaube, da ist ganz viel Wahres drin in dem, was du sagst. Aber ich würde auch bei ein paar Punkten widersprechen wollen. Also ich glaube, diese zum einen, was du sagst und was ich auch mitkriege, ich würde dem grundsätzlich erstmal zustimmen, aber ich glaube auch, was du sagst, findet halt in unserer Blase statt. So, ne, wir sind hier in Berlin im Stadtzentrum, in der Medienbranche tätig, haben auch ein Umfeld wahrscheinlich, was sich irgendwie, ne, was irgendwie ganz grob so lebt, wie wir auch leben, ein recht modernes Verständnis von Familie haben, etc. Ich glaube, das kann man gar nicht auf den Rest von Deutschland und vor allem nicht auf den Rest der Welt übertragen. Zum anderen, was die Väterrolle angeht, ich sehe natürlich, dass viele Väter jetzt auch irgendwie sagen, sie wollen einen gleichwertigen oder auf jeden Fall einen höheren Anteil in der Kindererziehung übernehmen. Ich finde, das ist eine total schöne Entwicklung, nicht nur für Mütter und Kinder, sondern auch für Väter, weil ich glaube schon, dass auch dieses sehr klassische Modell vom Alleinernährer, dem Vater, dem Mann, dem Alleinernährer der Familie, ich glaube, der ist vor allem auch schädlich für Männer, ehrlich gesagt. Und wir sehen ja auch, dass das einfach für moderne Familien gar nicht mehr funktioniert, dieses System. Haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass wir einfach sehen, so die 40-Stunden-Woche aus irgendwie sehr patriarchal geprägten Zeiten entstanden, ist halt gebaut auf genau diesem System. Es gibt einen Menschen, der in der Familie Geld verdient, der geht den ganzen Tag arbeiten und der andere Mensch ist halt zu Hause, kümmert sich um die Kinder, um den Haushalt, um alles, was sonst gemacht werden muss, dass dieses System 40-Stunden-Woche aber gar nicht funktioniert, wenn man wirklich sagt, man geht gleichberechtigt beides an, nämlich beide gehen arbeiten und beide kümmern sich auch um Familie und um Haushalt und so weiter. Da sehen wir ja, dass die Leute einfach reihenweise im Burnout landen und so, ne? Also das ist einfach zu viel, um es zu bewerkstelligen, Vollzeit arbeiten zu gehen und dann noch alles andere zu meistern und noch Zeit für sich selbst zu haben. So, da muss einfach immer irgendwas wegfallen am Ende. Und meistens ist es halt die Zeit, die man für sich selbst hat. Die ist ja aber unglaublich wichtig, um genau das alles andere auszugleichen. Ich lande hier gerade im Monolog.
Nee. Das heißt, würdest du die These unterschreiben, dass Arbeit einer der mächtigsten Faktoren ist, den wir selber bei uns haben, mit dem wir umgehen müssen?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich das größte Problem, was wir so gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch eigentlich gerade haben in Bezug auf Arbeit in diesem Land, ist, dass wir unser Leben um die Arbeit herum planen und nicht unsere Arbeit ums Leben herum, wie es ja eigentlich sein sollte in meiner Vorstellung von einer guten Work-Life-Balance. Ja, also wenn wir über Work-Life-Balance sprechen, dann heißt das für mich idealerweise eigentlich nicht, dass ich einen Block Arbeit in meinem Leben habe und alles andere muss irgendwie drumherum passen, sondern dass ich meine Arbeitszeiten irgendwie so legen kann, dass es gut in mein Leben passt. Und das ist natürlich für viele Menschen noch total utopisch. Ich habe diesen Gedanken, ich möchte es gerne für mich, aber auch für meine Mitarbeitenden umsetzen und trotzdem liegen da noch sehr viele Hürden auch im Weg, nicht nur administrativ, auch in den Köpfen. Ja. Aber ich glaube eigentlich, dass das ein großer Krankmacher ist, ja, dass man immer weiß, ich muss das und das schaffen. Alles andere ist eigentlich Stress. Also ich kenne das von mir selbst, dass ich morgens losrenne auf den letzten Drücker, weil ich noch möglichst viel Zeit mit meinem Kind verbringen will. Dann weint er am besten noch, wenn ich losgehe, streckt die Arme nach mir aus. Ich bin den Tränen nah, renne aber raus, weil ich muss ins erste Meeting. Also schon totaler Stress direkt am Morgen. Total bescheuertes Gefühl. Dann sitze ich irgendwie auf der Arbeit, mache Meetings, bin den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt, gucke die ganze Zeit auf die Uhr, merke schon so, okay, Mittagspause lasse ich lieber sein, weil dann habe ich hinten raus mehr Zeit. Dann renne ich wieder nach Hause, komme irgendwie in die Wohnung, nehme sofort mein Kind in den Arm, weil darauf habe ich ja die ganze Zeit gewartet. Merke dann irgendwie, ich hatte nicht mal Zeit, aufs Klo zu gehen und falle irgendwie abends ins Bett und denke so, habe ich heute irgendwas für mich selbst gemacht? Eigentlich war ich nur für andere da und andere in dem Fall irgendwie die Arbeit oder mein Kind und beides mache ich super gerne, aber auf Dauer funktioniert es halt eigentlich nicht für mich als Person. Ich würde aber immer eher meinen Yoga-Kurs oder auch meine Stunde Netflix gucken oder was auch immer dafür droppen, dass ich dann irgendwie Zeit mit meinem Kind verbringe oder auch für ein Meeting mit der Arbeit. Das wären immer die Prioritäten, die ich setzen würde. Und das ist ja angelernt, heißt eigentlich, ich kann auch versuchen, das wieder zu verlernen. Und ich finde es überhaupt nicht richtig.
Jetzt haben wir ja bisher über das Thema Macht meistens in einem negativen Kontext gesprochen. Ich würde es gerne mal versuchen wollen zu drehen. Gibt es die positive Macht? Und was ist deiner Meinung nach positive Macht?
Ja, na klar. Also gerade wenn man es unter dem Blickwinkel betrachtet, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass man erstmal die Möglichkeit hat, was zu bewegen. Macht kann ja ganz großartig eingesetzt werden. Sei es jetzt irgendwie die Macht, Leute zu erreichen, sei es die Macht, irgendwie in Räume zu treten, wo Entscheidungen getroffen werden oder auch letztendlich Themen voranzubringen, Themen auf die Agenda zu setzen bei EntscheiderInnen. Also Macht in den richtigen Händen, und jetzt ist die Frage, was die richtigen Hände sind, ja, das liegt ja im Auge des Betrachters am Ende, ist natürlich total wichtig, damit überhaupt sich irgendwas bewegt in der Welt und kann auch was ganz Positives sein. Und ich glaube auch, das Streben nach Macht kann was total Positives sein. Und am Ende muss ich sagen, ist das auch was, wovon ich mich als Person überhaupt gar nicht freimachen kann. Ich glaube schon auch, dass ich immer ein bisschen nach Macht gestrebt habe und das wahrscheinlich auch in mir so als Charakter einfach verankert ist, dass ich eine Meinung zu Sachen habe, von der ich glaube, dass die, also nicht alle meine Meinungen sind wichtig für die Welt, aber manche, glaube ich, sind wichtig für die Welt. Und die würde ich gerne gehört bekommen, diese Meinungen, und hoffe natürlich, dass sich darüber dann auch Dinge bewegen. Also in meinem Themenfeld, in dem ich mich jetzt seit Jahren irgendwie aktiv bewege, sind das natürlich so Sachen wie Feminismus, Gleichberechtigung, Diversität, die ich in so vielen verschiedenen Bereichen noch überhaupt nicht genug repräsentiert sehe, aber ganz elementar betrachte für eine gesunde Gesellschaft. Und natürlich freue ich mich, wenn ich mehr Macht bekomme, um diese Themen voranzutreiben.
Dem kann ich zustimmen. Ich denke auch, dass Macht am Ende auch Verantwortung mit sich bringt. Ich glaube, die spannende Frage ist halt, dass es ja ganz oft der Fall ist, dass wenn Menschen Macht haben, das anscheinend ein sehr schönes Gefühl ist und mehr Macht haben zu wollen, fast schon ein Automatismus ist, den es mit sich bringt. Und die Frage, bin ich selber stark genug, dem zu widerstehen oder gibt es halt Grenzen, die mir gesetzt werden, um da nicht in diesen mehr Macht haben zu wollen, mit reinzukommen. Wir haben ja die große Chance, dass in Deutschland ja nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich die Macht versucht wurde, nicht mehr, also so klein zu teilen wie möglich. Mhm. Deshalb sind wir ja so zersprengt in ganz vielen Bereichen und es braucht vielleicht länger manchen Entscheidungen. Aber so die Grundidee, geteilte Macht zu haben, finde ich persönlich sehr stark.
Ja, ich glaube, auch wenn man sich heute so Menschen in Machtpositionen anschaut, dann ist, glaube ich, ein Problem, dass es ab einem gewissen Punkt oft nur noch um den Machterhalt geht und gar nicht mehr darum, diese Macht irgendwie einzusetzen, um Themen voranzutreiben oder was auch immer. Oder am Ende, weiß nicht, es hört sich so platt an, aber Gutes zu tun für die Leute, die nicht so viel Macht haben. Und das ist natürlich auch was, was wir gerade in dieser Diskussion seit ein paar Jahren um die in Anführungsstrichen alten weißen Männer ganz oft sieht, dass halt viele Machtpositionen von alten weißen Männern besetzt sind. Und ich meine das jetzt erstmal gar nicht wertend. Es gibt ganz viele tolle alte weiße Männer, ist ja klar. Aber dass die natürlich sich auch an ihren Machtpositionen irgendwie festhangeln, weil wenn man einmal Macht hatte, dann ist es, glaube ich, ein richtig doofes Gefühl, die zu verlieren. Und da hängen natürlich viele Privilegien dran, die man nicht verlieren möchte und so. Zum anderen, glaube ich, ist da aber auch so diese Angst irgendwie basiert, dass jetzt andere Leute kommen und auch Macht haben wollen, dass jetzt irgendwie junge Leute kommen, dass Frauen kommen, dass POCs kommen, dass queere Menschen kommen und dass die alle auch was sagen wollen dazu, wie so ein Land gestaltet wird. Und dass die Leute, die jetzt gerade da auch historisch gesehen einfach über Jahrhunderte an der Macht waren, einfach sehen so, Gott, da kommen jetzt andere und wackeln an meinem Stuhl und halten jetzt erstmal mit aller Kraft an diesen Positionen fest und mit allem, was sie haben und mit allen Netzwerkeffekten, die sie haben und machen Lobbyarbeit und hin und her. Da ist so viel verlorene Chance drin eigentlich für Kooperationen, für irgendwie sich gegenseitig auch beflügeln in dem, was man macht, weil man könnte ja auch sagen, hey, da kommen neue Leute mit neuen Ideen. Das hat eine Berechtigung, dass irgendwie auch ein Querschnitt von dem, wie das Land aussieht, auch irgendwie in Machtpositionen ist. Und wir können eigentlich ganz viel voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen und damit vielleicht sogar viel bessere Ergebnisse erreichen für alle. Aber das ist leider so angstgeprägt, würde ich sagen, dieses ganze Machtding, dass da so viel vertan wird. Das finde ich super schade, auch wenn es vielleicht ein bisschen naiv gedacht ist. Ja, aber da ist so viel Potenzial eigentlich in der Zusammenarbeit, die ich sehe.
Es gibt ja auch verschiedene Utopien zum Thema Macht. Ich kann es mir persönlich schwer vorstellen, aber würde gerne dich fragen, eine Welt, wo das Machtgefüge aufgebrochen ist, also eine Welt, wo im Idealfall alle Menschen dieselbe Macht haben, kannst du dir das vorstellen? Oder wie könnte das anders aussehen, als es aktuell ist bei uns? Was wäre deine Utopie? Gibt es die machtfreie Gesellschaft?
Du startest mit einer schwierigen Frage und führst jetzt weiter mit einer schwierigen Frage. Also ich muss sagen, ich habe auch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, in einer komplett gleichberechtigten Gesellschaft zu leben, auch wenn das ja absurderweise eigentlich das Ziel ist meiner Arbeit. Ich glaube, wenn wir über Utopie sprechen, klar ist das möglich. Wie das genau aussieht, ich glaube, das ist auch sehr kompliziert, weil wir natürlich erstmal ganz viele Denkmuster ablegen müssten alle dafür, weil wir natürlich alle irgendwie daran gewöhnt sind, in Strukturen zu sein, wo es irgendwo immer jemanden gibt, der uns sagt, was getan wird. Darin liegt natürlich sehr viel Frustrationspotenzial und Gefahr, aber darin liegt natürlich auch eine gewisse Sicherheit, ja, dass es immer jemanden noch über uns gibt, der eine Ansage macht und auch eine Verantwortung trägt und so weiter. Und ich glaube, wenn das alles wegfallen würde, stelle ich mir auch erstmal ein bisschen chaotisch vor. Ist wahrscheinlich ein Prozess, den man über sehr lange Zeit einleiten müsste. Am Ende, glaube ich, aber könnte dabei sehr viel Gutes rauskommen, wenn man einfach alle Leute darüber entscheiden lässt, wie ein gutes Leben für sie aussieht. Weil ganz viele Leute, die eigentlich auf der schlechteren Seite stehen vom Leben, sei es jetzt irgendwie wirtschaftlich geprägt, sei es gesellschaftspolitisch, die haben ja die leiseste Stimme eigentlich. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig, genau diese Stimmen, diesen Stimmen mehr Raum einzuräumen, die mehr hören zu lassen und dadurch halt auch Strukturen einzuführen, die alle ein bisschen besser dastehen lassen am Ende und ein bisschen mehr Gerechtigkeit einräumen. Aber ich glaube auch, dass wir davon extrem weit entfernt sind.
Aber ich finde, es ist ein schönes Schlusswort, genau dieses Thema stärker ins Bewusstsein zu rufen, eine Beteiligung zu haben von allen gesellschaftlichen Gruppen, die wir haben und gleichzeitig auch die Hoffnung dahinter zu haben, dass sich Macht besser verteilen kann, als es vielleicht heute noch der Fall ist.
Ich stimme dir zu.
Super. Lana, 4 unter 40 heißt ja auch, dass wir versuchen, in 40 Minuten unsere Gedanken mal miteinander auszutauschen. Und wir sind auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir sehr herzlich. Eine letzte Frage an dich. Wie kann man es aus deiner Sicht schaffen, dass niemand anders Macht über einen selber gewinnt? Die einfachen Fragen, ne?
Ich glaube, im persönlichen Raum ist natürlich Macht so eine ganz schwierige Frage, weil es gibt ja so diesen sehr emotionalen, psychischen Machtraum, den man irgendwie aufmachen kann. Das ist für mich persönlich auch ein sehr langes Entwicklungsthema, Selbstwert. Ne? Also ich glaube, wenn man einen gesunden Selbstwert hat, wenn man sich selbst was wert ist und irgendwie dadurch auch weiß, wie man Grenzen zieht für sich selbst, dann ist es auch für andere schwierig, wirklich in eine Machtposition zu kommen über dich. Aber das ist für mich persönlich auf jeden Fall ein Thema, was noch so in progress ist, würde ich sagen. Ansonsten ist es natürlich aber so, dass wir, und da kommen wir wieder auf dieses Gerechtigkeitsthema, wenn du einfach in einer sozioökonomisch schwachen Position bist in der Gesellschaft, dann ist es, glaube ich, sehr leicht oder viel leichter für andere, sich über dich zu stellen. Das ist genau das, was ich auch gerade gesagt habe. Und ich glaube, dass wir eigentlich in eine Position kommen müssten, wo alle Stimmen gleich viel zählen. Da sind wir aber noch lange nicht. Und wenn du halt einfach bei der Arbeitsagentur stehst und Hartz IV beantragen musst und dann sitzt da jemand, der über deinen Antrag bestimmt, dann bist du ja automatisch in der Position, wo jemand Macht über dich hat und du kannst da gar nichts dran machen. Ne? Und das, finde ich, ist ein ganz falsches Gefüge, was wir aufbrechen müssen. Da gibt es ja ganz viele Beispiele für. Ne? Das war jetzt nur einmal, um so ein Bild draufzusetzen. Und das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz krankmachend in der Gesellschaft, dass wir solche Gefüge haben, wo du einfach dadurch, wie unser Land funktioniert, automatisch in einer machtlosen Position bist. Und da müssen wir dringend dran arbeiten, glaube ich.
Dem kann ich so auf jeden Fall zustimmen und ich danke dir für deine Meinung und für deine Zeit heute.
Danke auch.